gesagt hat, morgen hört es dann auf. Fröhliche Weihnachten überall, tönt durch die Lüfte froher Schall. So tönt es aus den Geschäften überall. Wie ist das bei uns? Heiligabend, Krippenspiel, Geschenke unter Weihnachtsbaum, Weihnachtsgans oder Kartoffelsalat mit Würstchen. All das durften wir in den vergangenen Tagen mehr oder weniger umfangreich genießen. Es war doch wohl so. Nun ist schon wieder der zweite Weihnachtsfeiertag und die Zeit zwischen den Jahren beginnt. Ich weiß zwar nicht, warum das zwischen den Jahren heißt, aber sie heißt so. Es ist eine besondere Zeit anscheinend. Oder warum feiern wir denn nun dieses großartigste und aufwendigste Fest unserer Kultur überhaupt? Viele Menschen in dieser Zeit wissen doch gar nicht mehr, warum. Wer kennt denn die stille Nacht? Nun wirklich, wird aber doch überall besungen. Wer kennt denn die stille Nacht? Jedes Kind in unseren christlichen Gemeinden weiß, dass wir Weihnachten, den Geburtstag unseres Herrn Jesus feiern. Und das ist ganz richtig. Gott kommt zu uns und das ist ja in der Tat ein Grund, um zu feiern. Was geschah aber damit? Der ewige Gott ließ sich herab, nahm die Gestalt und die Art seiner eigenen Schöpfung an. Er wurde Mensch. Immanuel haben wir gerade gesungen, Gott mit uns. Und wir alle kennen den Bericht des Evangelisten Lukas über die Weihnachtsgeschichte, ein langer Bericht in Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. Normalerweise sollte sie jeder auswendig aufsagen können. Es beginnt ja so. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Augustus ausging. Und es war zu der Zeit zeitlich genau festgelegt, wo Quirinius Landpfleger in Syrien war. Das lässt sich ja auch nachweisen, dass das so gewesen ist. Der Jubel der Hirten, das war damals auch der Grund, dass sie diese Botschaft sofort weitersagten, denn es wird uns ja von den Hirten berichtet, was sie jubelten. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und die Leute wunderten sich sehr über das, was sie da von den Hirten hörten. Daneben gibt es aber noch zwei absolut kurze Weihnachtsbotschaften, die weniger Erzählung sind, dafür aber wichtige Informationen haben. Der erste steht in Johannes 1, Vers 14 und lautet: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dies ist eine mehr theologische Information, die es zu verstehen gilt. Die andere finden wir in dem Brief des Apostel Paulus in Galater 4, Kapitel 4, Vers 4, als eine mehr praktische Darlegung. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Als ich das bei der Weihnachtsfeier am Heiligabend unseren Enkeln vorließ, da sagt der eine gleich: Jungfrau. Sag ich, nein, hier steht aber nur Frau. Das hat eine Bedeutung. Beides hat eine Bedeutung. Am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag möchten wir uns nun einmal anhand dieser Botschaft damit beschäftigen, was der eigentliche Kern von Weihnachten ist. Dazu ergeben sich zwei Fragen. Wann sandte Gott? Und wen sandte Gott? Die erste Frage, wann sandte Gott? Als aber die Zeit erfüllt war. Die Neues Leben Bibel schreibt so, als der festgesetzte Zeitpunkt da war. Die Sendung Gottes fällt also zu einem festgesetzten Zeitpunkt statt. Es war der exakt geplante Augenblick, in dem Gott zu seinem Sohn sagte: Geh, jetzt sende ich dich. Zu der Zeit der Sendung, die Zeit der Sendung galt offensichtlich nicht von Beginn an. Die Sünde kam in die Welt, als Adam und Eva ungehorsam waren. Mit dem Aufbegehren Gott gegenüber brachten sie Finsternis, Krankheit, Zerstörung, Streit, Krieg, Hass, Missbrauch, Gewalt und Tod in die Welt hinein. Die Auswirkungen davon spüren wir bis heute. Die Sünde brachte Trennung zwischen den Menschen und Gott. Gott warf den Adam und die Eva aus dem Paradies. Genau in diese Situation hinein, wie ich sie vorher gesagt habe, in Streit, Zerstörung und so weiter. Es ging ja bald danach auch schon los. Sie konnten nicht mehr länger in seiner Gegenwart bestehen. Aber obwohl sie sich aktiv mit rebellischem Herzen gegen Gott stellten, hatte Gott einen Plan der Erlösung. Er war entschlossen, den Messias auf die Welt zu senden. Noch im Garten Eden sagte er zu der Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Zeit der Sendung war noch lange nicht gekommen, obwohl diese Verheißung da war. Gott gab diese Verheißung: Ich werde der Frau einen Nachkommen geben, der aufstehen und der Schlange den Kopf zerschmettern wird. Er wird ein für allemal das, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, wiederherstellen. Gott kündigte an, ihn zu senden, aber nicht sofort. Es sollten nicht nur Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte vergehen, sondern es dauerte Jahrtausende, bis das Maß der Zeit erfüllt war und eine Zeitenwende eingeläutet wurde. Gott offenbarte von Generation zu Generation und von Jahrhundert zu Jahrhundert immer mehr seinen Plan, den Messias zu senden. Er gab Hinweise, Versprechungen und Verheißungen. Die Zeit ging ins Land und Gott wurde deutlicher. Er wählte einen Mann namens Abraham. Er wandte sich zu ihm und sagte: Aus dir wird ein großes Volk werden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Konnte das der Abraham damals schon so verstehen? Die Zeit war noch nicht da. Es war noch nicht Zeit dafür da, den Messias zu schicken. Gott offenbarte weitere Details. In 1. Mose 49, 1 bis 28 lesen wir von einem bemerkenswerten Familientreffen. Jakob, der Enkelsohn von Abraham, versammelte seine 12 Söhne um sich. Sie sollten die Stämme Israels werden. Normalerweise bekam der Erstgeborene den Segen. Aber Jakob sagte zu seinem erstgeborenen Sohn Ruben: Du bist es nicht. Zu den Zweit- und Drittgeborenen Simeon und Levi sagte er: Ihr streitet zu viel, ihr seid es auch nicht. Dann wandte er sich dem Vierten zu, Juda. Er sagte: Juda, du bist. Viel später offenbarte sich Gott an David und sagte ihm, so wurde Samuel, steht das geschrieben, Kapitel 7, aber dein Haus und dein Königreich sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und deinen Thron soll ewiglich bestehen. Der Messias wird als Sohn einer Frau und Nachfahre Abrahams sein. Er wird aus dem Stamme Juda kommen und Sohn Davids sein. Aber die Zeit war noch immer nicht erfüllt. So ließ Gott durch den Propheten Jesaja sagen: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Zur Zeit des Jesaja. Einige hundert Jahre später offenbarte Gott, dass der Retter von einer Jungfrau geboren werden sollte. Sein Name war Immanuel, Gott mit uns. Diesem Messias war das Leben der armen Menschen nicht unbekannt, denn er wird sich von Butter und Honig ernähren. Die Hohen und Edlen seiner Zeit aßen Fleisch. Und so kam es dann später auch. Jesus wurde nicht in dem Palast, sondern in einem Stall geboren, in einer Krippe liegend. Das prophezeite Jesaja schon voraus. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar Rat, Gott Held, starker Gott, Ewigkeitsvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Es war klar, dass der Messias ein Mann ist, geboren von einer Frau und Nachfahre von Abraham. Er geht aus dem Stamme Juda hervor, ist ein Nachfahre Davids und das Zepter wird niemand von ihm nehmen. Er wird wissen, was es heißt, arm zu sein, denn er war es selber. Aber nun ist er auch Gott. Er ist als Mann geboren von einer Frau, aber er ist auch Gott, Gott im Fleisch. In Kapitel 7 wird er Immanuel genannt. Und nun in Kapitel 9 ist nicht mehr nur Gott mit uns, sondern er ist ein starker Gott. Gott selbst kommt. Gott hat sein Volk auf die Ankunft seines Sohnes vorbereitet. Das Warten sollte bald ein Ende haben. Jesaja 53 beschreibt, wie der Messias sein Volk von seinen Sünden befreien wird. Diese Prophetien und Vorhersagen sind nur einige von vielen, vielen anderen. Gott gefiel es, Stück für Stück den Vorhang zu öffnen, um seinen Rettungsplan zu offenbaren. Als dann der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn. Und da sehen wir, wie alles im Plan Gottes steht und geschrieben steht und ausgeführt wird, wie er es geplant hat. Er hat mein und dein Leben geplant, von Anfang an. Er wusste, wie es sein wird und er wusste, wann es aufhören wird. Die Umstände, wie es aufhören wird, hat er nicht gesagt. Aber wann es aufhören wird, so auch hier. Als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn. Jemand hat zu Weihnachten sehr treffend beschrieben, tatsächlich lässt sich Weihnachten nicht auf ein Familienfest reduzieren, sondern es bedeutet Weltenwende. Die ganze Weltgeschichte wird geteilt in ein Vorher und Nachher, vor Christus und nach Christus. Die Menschen warteten auf den Messias, sie warteten sehnsüchtig auf ihn. Sie hielten an den Verheißungen Gottes fest. Simeon war ein gottesfürchtiger Mann, der auf den Trost Israels wartete. Er wusste von den Verheißungen und er glaubte sie. Als Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde, nahm Simeon ihn auf den Arm und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon wartete zusammen mit vielen anderen Gläubigen. Er wusste, dass nun die Zeit erfüllt war, sodass Gott seine Verheißungen erfüllte. So wie Gott die Zeit des Kommens Christi festgesetzt hat, hat er alle Zeiten festgesetzt. Alles, was im Weltgeschehen geschieht, geschieht zu Gottes Zeit und in seinem Plan. Auch dein und mein Leben. Meine Zeit steht in deinen Händen, sagt der Psalmist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das heißt, du hast es geplant und hast es richtig geplant. Die zweite Frage ist, wen sandte Gott? Natürlich sagen wir, Jesus hat er gesandt. Richtig. Jesus, der Sohn, ist der Immanuel, Gott mit uns. Manche Menschen glauben ja, dass Jesus ein geschaffener Sohn sei. Für sie ist Gott wohl Gott, aber Jesus lediglich eine Schöpfung Gottes. Das wird ja auch jetzt, wenn man mit Muslimen spricht, so deutlich gesagt, ja, Gott kann keinen Sohn haben, das ist nur eine Schöpfung, ist ein Prophet. Dem ist aber nicht so. Gott sandte nicht einen Engel oder irgendein anderes Geschöpf, sondern er sandte seinen Sohn, der von Ewigkeit her bereits existierte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und ist und hat alles und alles ist in seinem Bestand. Betrachten wir den Sohn etwas näher. Jesus, der Sohn, existiert von Ewigkeit her. Jesus war da, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Wissenschaftlich, biologisch erklären können wir das ja wohl nicht. Er war Sohn Gottes in der Ewigkeit und nun wird er in Bethlehem geboren. Wie? Die Welt fragt, wie soll das gehen? Was glaubt ihr da nur? Gott hat ihn gesandt. Gott, der Vater, kann nur den senden, der bereits bei ihm ist. Er kann nur den senden, der in seiner Nähe ist. Du gehst jetzt. Jesus sagt, ich bin das A und das O, das Anfang und der Anfang und das Ende. Also er ist von Anfang an, im Anfang, bei Gott gewesen und wurde gesandt von Gott, weil er in Gemeinschaft mit seinem Vater lebte, als Sohn und Vater. Zweitens, Jesus, der Sohn, ist vom Vater gesandt. Als dann der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn. Dieser Ausdruck beschreibt das gesamte Werk Jesu Christi. Alles, was Jesus tat, tat er im Auftrag und in der Autorität seines Vaters. Als der Herr Jesus in Bethlehem unsere Natur annahm, tat er es in göttlicher Autorität. Und diese Diskussionen um die Jungfrauengeburt, die gibt es ja immer wieder und wird es so lange geben, solange diese Erde besteht. Als der Herr Jesus in Bethlehem unsere Natur annahm, tat er es in göttlicher Autorität. Als er aufwuchs und später Segen unter den Menschen verbreitete, tat er dies, weil er ein Gesandter und ein Botschafter Gottes war. Jedes Wort sprach er mit Befugnis des Höchsten. Jede Tat führte er im Namen seines Vaters aus. Der Sohn tat nichts aus sich selbst heraus, sondern der Vater wirkte durch ihn und mit ihm, der gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Wenn wir den Sohn hören, dann hören wir den Vater. Der Sohn existierte vor Bethlehem, sonst könnte er nicht gesandt sein. Er tut alles in der Autorität seines Vaters, denn er ist ja von ihm gesandt. Dritter Gedanke zu dem Sohn Jesus. Jesus, der fleischgewordene Sohn, ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Gott sandte seinen Sohn, der selbst Gott ist. Dass Jesus Gott ist, bezeugt die Bibel mehrfach. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, denn er heißt ja Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Und im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Im Anfang. Es ist nicht am Anfang, es ist nicht ein Anfang zu einem Punkt, es ist im Anfang, der schon unendlich ist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Der Sohn Gottes ist Gott. Dann heißt es in unserem Text, geboren von einer Frau. Er musste Mensch sein. Gott sandte seinen Sohn nicht als ausschließlich Gott, sondern als 100% Gott und zugleich 100% Mensch. Verstehen kann ich das auch nicht, aber glauben kann ich es. Er musste Gott sein, um die Kraft zu haben, uns aus dem Reich der Finsternis zu befreien. Er musste Gott sein, um die Kraft und Macht zu haben, dem Satan den Kopf zu zertreten. Er musste Gott sein, um Herr über den Tod zu sein und um das Königreich Gottes näher zu bringen. Er musste aber auch Mensch sein, weil es Menschen waren, die gegen Gott gesündigt hatten. Daher muss auch ein Mensch für die Strafe zahlen. Nur ein Mensch konnte für die Strafe zahlen. Deshalb war Christus, Jesus, auch gleichzeitig Mensch. Und deswegen musste er von einer Frau geboren werden. Sonst wäre er nie Mensch geworden. Er wurde eben nicht erschaffen und so einfach plötzlich auf die Erde gestellt. Nein, er musste Mensch werden mit allem, was dazugehört. Und ihr wisst ja selber, die ihr ja Kinder bekommen habt und Babys, wie das im Anfang so geht, mit all den Schmerzen und dem Schreien und alles das musste er durchleben, weil er Mensch war. Und was mich am meisten freut, er hat Schreiner gelernt. Er hat ganz menschlich im Beruf gelernt und ist damit umgegangen. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Er musste also Mensch sein, weil es Menschen waren, die gegen Gott gesündigt haben. Daher musste auch ein Mensch für die Strafe zahlen. Er musste Gott sein, um die Kraft zur Errettung zu haben, und er musste Mensch sein, um für dich und für mich Stellvertreter zu sein. Wen sandte also Gott? Gott sandte seinen Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. Darum, jauchzet frohlocket, Jesus ist für dich und für mich auf die Welt gekommen. Jauchzet und frohlocket, o du Fröhliche, ja. Das ist die wunderbare Weihnachtsfreude, die alle Tage überdauern wird und für immer dein und mein Herz erfüllen wird. Jauchzet und frohlocket, Jesus ist für dich und für mich auf die Welt gekommen. Gibt es etwas Größeres? Das ist ein wahrer Grund, Weihnachten zu feiern. Ich will noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Als Gott hast du ihn gesandt, hast ihn so Mensch werden lassen, auf ganz natürlich menschliche Weise, und hast ihn damit zum Retter gemacht und zum dem gemacht, der unsere Trennung von dir auf sich genommen hat. Wir danken dir, dass wir das auch an Weihnachten bedenken dürfen, uns freuen dürfen darüber, dass Weihnachten geworden ist und dass wir in jedem Jahr wieder neu daran denken dürfen, was du getan hast. Danke, dass du jetzt auch mit uns gehst in diesen Tag hinein und wir wissen dürfen, du bist bei uns, denn du bist unser Vater geworden. Amen.